Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Alisa Hochula. Habe ich es richtig gesagt?
Ja, super.
Die zu Kriegsbeginn mit ihren beiden kleinen Kindern aus Cherson geflüchtet ist und nach Wien gekommen ist. Hier hat sie einen Zufluchtsort gefunden, vielleicht auch eine neue Heimat gefunden, müssen wir sie fragen, ob sie das so sieht. Und sie hat tatsächlich von Beginn an auch versucht, andere geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, indem sie ein Informationsnetzwerk aufgebaut hat. Herzlich willkommen, liebe Alisa, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit.
Wir beide, wir kennen uns ja eigentlich lange schon, weil wir ganz zu Beginn, es war glaube ich einige Wochen nach Beginn der russischen Totalinvasion der Ukraine, in einer Fernsehsendung gemeinsam waren und dann waren wir irgendwann noch auf einem Podium gemeinsam ja. Und immer mal wieder sozusagen gemeinsam, natürlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven kommend, auf die ukrainische Fluchtbewegung blickend. Und deine Stimme war so eine unglaublich wertvolle von Beginn an, weil ich fand das so wichtig und das ist 2015, 16 nicht so gelungen, aber dieses Mal ist es besser gelungen, dass man nämlich auch vertriebene Geflüchtete selbst zu Wort kommen lässt. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass du ausgezeichnet Deutsch sprichst, weil du Deutsch studiert hast und deshalb von Beginn an einfach auch eine gute Interviewpartnerin warst, jemand, die man auch auf Podien setzen konnte, in Sendungen einladen konnte, weil du erstens nicht scheu warst, auch deine Meinung zu sagen, weil du sehr eindrucksvoll und sehr offen über deine eigene Flucht und über die Kriegserfahrung gesprochen hast und weil du natürlich auch sehr authentisch wiedergeben konntest, was braucht es für ukrainische Vertriebene, vor allem Mütter in Österreich und was sind das die Perspektiven, die es hier gibt? Und das fand ich so wesentlich, weil man leider, und das ist so ein großes Thema, gerade auch in der deutschsprachigen Fluchtforschung, schneller mal spricht man über Geflüchtete, über Menschen, die vertrieben wurden, aber nicht mit ihnen oder gibt überhaupt ihnen die Bühne. Also da bin ich sehr dankbar, dass du diese Bühne auch wahrgenommen hast und das weiterhin tust. Und ich möchte dich eh gleich zu Beginn fragen, wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten mehr als 600 Tage Krieg.
So viel schon, ja.
Und 600 Tage Vertreibung, die es auch sind. Gibt es denn so ganz wichtige Aspekte, wo du sagst, das hat sich geändert zwischen Frühling 2022, als ich angekommen bin in Österreich und jetzt? Was sind die zentralen Änderungen oder was ist auch gleich geblieben mit Blick auf ukrainische Vertriebene in Österreich?
Ja, wir haben jetzt wirklich einen richtigen Zeitpunkt, wenn man so sagen darf, erwischt. Ich empfinde jetzt eine große Transformation in mir selbst, indem ich wirklich damit klarkomme, dass wir wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen werden. Es ist so, ich komme aus Cherson und meine Wohnung hat lange gestanden, aber vor 2 Wochen gab es einen Raketenangriff wieder auf Cherson und es wurde in unser Haus gezielt, in ein mehrfamiliges Haus. Und da wurde uns klar als Familie, dass es gibt wahrscheinlich kein Zurück mehr. Und ich habe das im Frühling 2022 natürlich nicht so empfunden. Das war für mich alles nur für eine kurze Zeit, nur zur Überbrückung. Und das hat natürlich eine große Auswirkung auf mein ganzes Leben. Und jetzt fühle ich mich wie quasi ein Teil von dieser Gesellschaft. Obwohl ich das immer so gesehen habe, auch wenn ich für eine kurze Zeit hier bin, muss ich ein Teil der Gesellschaft sein. Aber jetzt sehe ich das wirklich, dass wir wahrscheinlich nie mehr nach Hause fahren werden. Vielleicht, wenn wir alt sind, in unserer Pension. Das sind meine Träume.
Hast du den Eindruck, so geht's vielen in der ukrainischen Community hier in Österreich, dass viele anfangs schnell oder möglichst schnell zurück wollten und jetzt mittlerweile aber vielleicht realisiert haben, fürs Erste bleiben wir, müssen wir bleiben?
Also für mich persönlich kann ich hier die Menschen in zwei Gruppen verteilen, aufteilen, wenn man so sagen darf. Natürlich, ich bin nur, das ist nur meine Meinung, aber die Menschen, die Kinder haben, die sehen langsam, dass die Kinder hier gut integriert sind, vor allem etwas jüngere Kinder, wie meine zum Beispiel, 6 Jahre und 9 Jahre alt. Und wenn die Kinder schon in Schulsystem involviert sind, natürlich möchte man für eigenes Kind eine sichere Zukunft ohne Raketen, ohne Bombenanschläge. Und da versteht man schon, dass man hier für länger bleibt. Und es gibt eine zweite Kategorie von Menschen, die wahrscheinlich keine Kinder haben oder bei denen die Kinder erwachsen sind. Und dann versuchen sie quasi das Leben von den Kindern hier zu organisieren und dann wieder zurück nach Hause zu gehen. Und natürlich auch die Familien, die leider verteilt worden sind, also Familien oder Mütter und Kinder, deren Väter in der Ukraine sind. Das ist natürlich eine super große Belastung und diese Frauen sind jetzt in einer schwierigen Phase. Sie lassen sich entweder scheiden und bleiben hier oder sie fahren in die Ukraine zurück. Und das finde ich wirklich sehr traumatisierend für die ganze Gesellschaft in der Ukraine, für die Familien mit den Kindern, die diese Entscheidungen treffen müssen.
Das ist ja, ich finde, das sind total viele so wichtige Aspekte, die wir als Aufnahmegesellschaft oft ausblenden, nicht? Also man hat die Meinung, es ist jetzt damit unter Anführungszeichen getan, die Leute sind mal hier in Sicherheit, das ist wichtig. Aber erstens mal geht der Krieg weiter, leider, nicht? Also das ist jetzt gerade übertüncht auch von anderen geopolitischen Spannungen und Verwerfungen. Aber weiterhin wird massiv gekämpft in der Ukraine. Ja, ja. Zuletzt das Saporischne, habe ich gelesen, war auch wieder ein Raketenangriff, wo es Tote gab. Und auch diese andauernde Trennungssituation, wo ja der Riss quer durch die Familien geht, weil die Väter eben an der Front sind und mittlerweile auch viele Väter verwundet wurden oder gestorben sind an der Front. Ja, man sagt immer, keine Zivilisten sollen getötet werden, immer Soldaten sind halt auch Menschen. Ja. Und das ändert nichts daran, dass die allermeisten von ihnen auch Familienangehörige haben. Und das macht es umso schwieriger, denke ich.
Ja. Und natürlich solche Familien, sie entscheiden sich jetzt schon, also weil es schon fast 2 Jahre her, als der Krieg angefangen ist, und länger kann man das nicht aushalten. Ja. Man muss irgendeine Entscheidung treffen. Und ich habe viele Bekannte aus meinem Bekanntenkreis aus der Ukraine, die entweder sich scheiden lassen haben, was ich sehr traurig finde, oder in die Ukraine zurückgekommen sind.
Ich kann das tatsächlich so ein bisschen mit Blick der Forschung und mit Bezug auf Studien, die mir bekannt sind, zu Fluchtkontexten ganz genau so auch unterstützen, weil das eine, was wir sehen, das hast du am Anfang gesagt, die eine soziodemografische Gruppe, die am schnellsten dazu bereit ist, im Aufnahmeland dauerhaft zu bleiben, das sind Mütter mit Kindern. Ja. Also das ist wirklich so, genau wie du sagst, weil die Kinder sind sehr schnell dann im Kindergarten, in der Schule integriert. Man will sie nicht wieder entwurzeln und wieder in ein fremdes Land vielleicht dann doch wieder zurückführen. Gerade für ein kleines Kind sind 2 Jahre lang eine sehr lange Zeit, wenn sie erst 4 Jahre alt ist, nicht?
Ja.
Und
ja,
das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Und weißt du was, wir haben genauso in meiner Familie über unsere Kinder gesprochen. Meine Jüngere ist jetzt 6. Als wir hierher gekommen sind, war sie 4. Also sie hatte hier schon fast 2 Jahre Kindergarten und ihr erstes Schuljahr ist hier angefangen. Und wenn wir sie jetzt in die Ukraine zurückkehren, also mit ihr zurückfahren, dann ist die Ukraine für sie fremder als Österreich. Weil genau diese Werte, diese, wie man sagt, so Orientierungswerte, sie werden im Schulsystem quasi vermittelt. Da bekommen sie alles mit. Und das ist ganz lustig. Meine Kinder sprechen miteinander schon mehr Deutsch als Ukrainisch oder Russisch. Weil die Sachen, die in der Schule passieren, sie werden nur auf Deutsch besprochen dann.
Und mit den Freundinnen und Freunden natürlich auch.
Ja, ja. Und wenn wir, also wir sind dieses Jahr zum ersten Mal in den Urlaub geflogen. Und als wir geflogen sind, hat meine Tochter gefragt, Mama, aber wir kommen doch zurück nach Wien, oder? Also sie empfinden das ganz anders als wir Erwachsene. Und natürlich hier sind wir ein bisschen, wir gehen nach den Wünschen der Kinder als Eltern. Und wir stecken unsere Bedürfnisse ein bisschen nach hinten. Und wir tun im Moment nur das, was für Kinder wichtiger ist.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es für gar nicht so wenige ukrainische Vertriebene in Österreich wohl so sein wird, dass sie fürs Erste vielleicht dauerhaft, zumindest für die nächsten vielleicht 5 oder 10 Jahre, hier bleiben wollen, hier bleiben müssen. Was wären denn dann so Dinge, die es braucht, damit Ukrainerinnen dauerhaft bleiben können? Also wo sagst du, okay, das war jetzt so diese erste Phase, wo es um sichere Ankommen geht, ja, Schutz gewähren mit Blick darauf, vielleicht wieder zurückkehren zu können. Aber jetzt wissen wir, mehr und mehr Menschen haben für sich die Entscheidung getroffen, treffen müssen, wir bleiben länger. Und das braucht natürlich auch eine andere Form der Antwort seitens von Politik, Gesellschaft und so weiter, weil da geht es um dauerhaftes Hiersein, dauerhaft an der Gesellschaft teilhaben, in allen Gesellschaftsbereichen teilhaben. Und da gibt es ja doch noch so, würde ich sagen, ein paar Baustellen, die man bearbeiten könnte.
Zuerst werde ich zu mir sagen, also aus meiner eigenen Perspektive, ich bin arbeitstätig, ich arbeite hier für Bildungsdirektion Wien und ich wünsche mir Perspektiven für die Zukunft. Ich wünsche mir, dass ich weiß, wenn ich jetzt arbeite, ich zahle auch Steuern und wenn zum Beispiel meine blaue Karte, so heißt unser Vertriebenenausweis, zu Ende ist, das wird dann im März dieses Jahres sein, also nächstes Jahres, dass ich weiß, dass ich eine andere Perspektive habe. Ich möchte wirklich, wenn ich schon hier bin und so aktiv mitmache, dass ich auch ein Teil der Gesellschaft werde und Aufenthaltserlaubnis bekomme.
Nämlich eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis.
Und wenn ich aus der Sicht der Ukrainer die Situation betrachte, ich finde, dass viele brauchen das auch. Also so diese gewisse Zuversicht in der Zukunft, weil wir haben sowieso keine Zukunft. Also wir können nicht so viel planen, aber es wäre schön, vielleicht irgendwas planen zu können. Und zweite Sache ist natürlich, wo man viele Schwierigkeiten hat, ist die Sprache. Ich arbeite viel mit Sprachenlehren, Sprachen beibringen, deutsche Sprache beibringen. Und da sehe ich das größte Problem in der Gesellschaft und von den Menschen, die hierher ankommen. Weil die Sprache wirklich, das ist das Instrument Nummer 1, was uns hilft, Menschen zu integrieren und Arbeit zu finden und alle weiteren Schritte zu machen. Und da gibt's natürlich noch viel Nachholbedarf.
Wie ist das Deutschkursangebot zurzeit?
Also, das ist immer das Erste, was Ukrainerinnen, wenn ich sie treffe, zu mir sagen: Wir brauchen mehr Deutschkurse, wir brauchen intensiv Deutschkurse, wir brauchen einen nahtlosen Übergang von einem Deutschkurs zum nächsten.
Genau. Soweit ich das mitbekommen habe aus der Community, man hat viel Wartezeit, viele Zeitlücken, wo man Deutsch lernen könnte. Und ja, das wäre natürlich super, weil ich persönlich auch finde, auch Sprache ist die Nummer 1, egal welche Integration das ist. Und wenn ich an mir denke und jetzt überlegen, okay, vielleicht könnte ich in ein anderes Land gehen, ich versuche dann in ein Land zu gehen, wessen Sprache ich beherrsche. Ohne geht's nicht. Und im Rahmen von Sprachbeherrschung kann man auch so diese Werte- und Orientierungskurse nicht vernachlässigen. Ich finde sie ganz wichtig und ich halte sie für notwendig für Menschen aus anderen Kulturen und aus anderen Gesellschaften. Weil alles, was ihr als, ich sag mal, normal und selbstverständlich empfindet, ist für uns neu und fremd. Und damit es keine Konflikte im so alltäglichen Leben entstehen, muss man diese Werte vermitteln und uns sagen, dass es so geht.
Also das heißt, für dich waren die Wertekurse dann eigentlich auch hilfreich, dass man ein bisschen versteht,
also ich weiß nicht,
so tickt der Österreicher, erwarten sie sich.
Ich habe sie gegeben.
Du hast beide Seiten so ein bisschen dann natürlich.
Ich fand das super, dass ich das anderen Ukrainern erzählen kann. Und jetzt mache ich auch einen Deutschkurs in kleineren Orten in Österreich, wo es schwierig ist, einen Deutschkurs zu machen. Ich fahre extra dann am Wochenende in ein, in eine kleine Stadt und mache so Intensivkurs. Und da, ich bin quasi so, weißt du, in der Mitte zwischen Österreichern, die das organisieren für die Ukrainer, die gekommen sind. Und die Österreicher sagen mir dann, könntest du mal bitte über das und das nochmal erzählen, dass es bei uns so und so sein sollte? Und dann vermittle ich diese Werte, dass zum Beispiel in der Schule Mitwirkungspflicht der Eltern ganz wichtig ist. Oder Anwesenheit ist eine Pflicht. Und das ist für uns leider nicht selbstverständlich. Das heißt nicht, dass wir schlecht sind. Das bedeutet nur, dass wir das anders kennen,
gewohnt, ja.
Anders gewohnt sind.
Jetzt muss ich dich aber fragen, weil ich kenne es nämlich auch aus der Unterhaltung mit anderen Geflüchteten in Österreich. Was ist denn so eine typisch österreichische Eigenart, wo du sagst, das muss man Ukrainerinnen erst erklären oder das ist etwas, was alle als vielleicht ein bisschen lustig wahrnehmen? Ich gebe das Beispiel, das ich im Kopf habe. Mir hat einmal ein Geflüchteter aus Pakistan erzählt, dass er es so interessant oder halt eigentlich lustig fand, dass Österreicher, egal wo sie hingehen, immer eine Flasche Wasser dabei haben. So eine Plastikflasche ja. Oder mittlerweile halt so ein nachhaltiges Ding, ja. Und die müssen immer und überall ihr Mineralwasser mittragen. Und das war für ihn total seltsam, weil er das überhaupt nicht gekannt hat.
Ja.
Hat es aber mittlerweile sich auch angewöhnt.
Ja. Ja.
Also das sind so Kleinigkeiten, lächelt man drüber, ja. Aber ich denke, wenn wir es schaffen, mit diesen kleinen Dingen auch vielleicht ein wenig lustig umzugehen, dann kann das auch helfen bei der Bearbeitung größerer und schwerwiegender Differenzen. Also ich glaube, das darf schon noch da sein, dass man sagt, das ist vielleicht ein Spleen, der mir aufgefallen ist in Österreich. Und da glaube ich schon, dass die meisten, die auch schon länger hier leben und wohnen, das durchaus mit Amüsement aufnehmen und nicht als böse.
Zum Beispiel, also ich bin jetzt eine Lehrerin in einem Übergangslehrgang für ukrainische Jugendliche, die hier in Wien sind. Und ich sehe ukrainische Eltern und ich bin selber eine ukrainische Mama und ich sehe auch die Lehrer von meinen Kindern. Und bei uns ist es normal, dass man den Lehrern Nachrichten schickt, um 22 Uhr abends etwas schreibt oder so persönliche Fragen stellt, viel über Kind nachfragt. In Österreich ist es wirklich so distanziert und das finde ich gut. Man schätzt die Zeit und Privatsphäre sehr, aber man muss das den Eltern auch so sagen, zeigen, dass es leider ein bisschen ein No-Go ist, viel zu nah an die Lehrer zu kommen. Oder das war für mich neu, als ich letztes Jahr angefangen habe, in der Schule zu arbeiten, wenn man zum Beispiel krank ist und nicht bei der Arbeit ist, ist es ein No-Go, im Krankenstand anzurufen und irgendwelche Fragen zu klären, die mit der Arbeit zu tun haben. Ist es so?
Ja, das ist arbeitsrechtlich total schwierig, weil du da nicht arbeiten darfst eigentlich,
glaube
ich.
Okay.
Ja. Ich glaube, es wird unterwandert immer öfter, aber eigentlich, ja.
Also bei uns war das so in der Schule ganz gut geregelt, wenn jemand krank ist, dann ist er krank. Und dann wollte ich einmal bei der Kollegin anrufen und mir wurde gesagt, nein, so darf man nicht machen.
Das Arbeitsrecht ist so ein bisschen so eine heilige Kuh in Österreich, das ist auch sehr wichtig. Ja, das stimmt, hast du gut eingeordnet, glaube ich.
Ja. Genau. Aber sonst, weißt du, das ist so lustig, weil ich mehr und an österreichischen Eigenschaften so an mir habe und dann wieder erkenne. Ich bin jetzt ein bisschen organisierter, was die Termine angeht. So lange Planung war für mich früher irgendwas Schreckliches. Ich konnte nicht vorstellen, wie man wissen kann, was für ein Termin in 2 Monaten kommen wird. Und jetzt, wenn ich meinen Kalender anschaue, ist das alles durchgeplant.
Ja, weil die ganzen Österreicherinnen, so wie ich, dich Monate im Voraus anfragen und einladen.
Ja. Aber das finde ich gut. Also ich bin dran gewohnt momentan. Schön.
Das ist sehr schön. Ich hoffe, du hast dir nicht die eine Eigenart der Wiener angewohnt, dass du auch grantig geworden bist und so ein bisschen mürrisch. Das hoffe ich nicht. Das würde ich zumindest nicht so wahrnehmen, dass das bei dir der Fall ist.
Nein. Aber weißt du was? Ich habe auch nicht so viele solche Menschen in meinem Leben empfunden. Ich versuche, Probleme irgendwie mit dem Lächeln zu lösen, falls die irgendwie passieren. Aber ich muss sagen, ich habe nur schöne Menschen auf meinem Weg hier getroffen. Ich bin echt dankbar für die Menschen, die ich hier habe. Und wenn man fragt, zwischen den Ukrainern ist es manchmal so üblich zu fragen, und hast du österreichische Freunde und Bekannte? Mhm. Und ich bin ganz stolz zu sagen, ja, ich habe tatsächlich Menschen, die ich schreiben kann und sagen, hey, weißt du was, was machst du dieses Wochenende? Mhm. Und wir sind alle befreundet mit Familien, mit Kindern. Super.
Also da spürst du auch diese Zugehörigkeit, dass du auch, wie du am Anfang gesagt hast, Teil der Gesellschaft geworden bist, weil du auch im privaten, aber auch im beruflichen engen Austausch mit wahrscheinlich nicht nur Österreichern, sondern auch mit anderen Migrantengruppen in Österreich hast, weil ja hier viele unterschiedliche Nationalitäten zusammenleben.
Und diese Zwangsmigration hat mir sehr deutlich gezeigt, dass das Einzige, was zählt, ist der Mensch. Und man muss wirklich darauf achten, was für ein Mensch das ist. Das ist nicht die Nationalität, nicht irgendwelche Zugehörigkeit, was den Menschen ausmacht, sondern die Eigenschaften, die er in sich hat. Das hat mir wirklich so, mein Leben hat mich gelehrt, sozusagen, das zu sehen.
Ich glaube, genau diese anderen Eigenschaften, Attribute, Zuschreibungen wie die Nationalität, der ethnische Hintergrund, das Geschlecht, das Alter, das verstellt alles so schnell mal den eigentlichen Menschen. Beziehungsweise wir achten dann viel zu sehr auf diese unterschiedlichen Zuschreibungen. Manche von denen stimmen ja gar nicht, weil wir vieles gar nicht wissen können. Aber den Einzelnen, nämlich den ganz konkreten, individuellen Menschen zu sehen, ich finde das im Alltag, gerade in Zeiten wie diesen, wirklich herausfordernd auch, weil wir auch so schnell sind in den Werturteilen, nicht? Wir stecken Leute einfach auch, weil wir das als Ordnungssystem brauchen, in Schubladen, wir kategorisieren gerne, die ist so und der ist anders und so weiter. Und das ist dann wahnsinnig schwierig, auch selber aus diesen Schubladen auszubrechen.
Ja, aber ich habe an mir gemerkt, die Sprache, das ist das Instrument. Die Sprache hat mir geholfen, mich selbst zu zeigen. Weißt du, wenn ich nicht die Sprache könnte, dann könnte ich das nicht so kommunizieren, wie ich bin, was ich denke, was ich für ein Mensch bin. Und nur wegen der Sprache kann ich auch so Freundschaften schließen. Und ich bin wirklich, wenn ich vor meiner Klasse stehe, ich sage immer, Sprache ist kein Koffer, was man tragen muss. Man muss wirklich so viele Sprachen lernen im Leben, wie es geht. Weil das ist das, was dir dann hilft, dich zu integrieren, egal wo du bist. Leider hat der Krieg mir auch gezeigt, dass wir... Also ich kann jetzt nicht so entspannt leben. Ich bin immer wie auf einem Sprung. Ich kann keine Sachen mehr, weißt du, so große Sachen kaufen. Ich möchte, zu Hause hatte ich eine Eigentumswohnung. Wenn ich auch jetzt Geld theoretisch hätte, würde ich niemals eine Wohnung kaufen wollen. Also im Moment in der absehbaren Zukunft. Weil ich wirklich bereit sein möchte, in jedem Augenblick loszurennen. Das ist natürlich so ein Nachteil. Und je mehr schätze ich Wissen, was man immer in sich hat.
Diese Unsicherheit, die man so ein bisschen mit sich mitträgt. Ja? So wie du sagst, immer auf dem Sprung zu sein, immer fluchtbereit fast sogar, immer jederzeit seine 7 Sachen packen zu können, wieder aufzubrechen. Ja.
Das hat überall eine Auswirkung. Von den kleinsten Sachen wie quasi meine Garderobe, also meine Anziehsachen, was ich kaufe. Ich kaufe jetzt viel, viel weniger als früher, weil ich die wirklich so in den Koffer einpacken möchte. Und bis zu großen Sachen, die man kaufen könnte.
Mich erinnert das an eine Geschichte, die ich letztens gehört habe und die bei mir hängen geblieben ist. Da war eine Mitarbeiterin einer Caritas-Einrichtung, einer Pflegeeinrichtung, aber die hat in Pflegeheimen gearbeitet. Und sie hat erzählt, bei Mitarbeiterfortbildungen und so weiter, die wirklich verpflichtend sind auch, ist es ganz interessant zu sehen, dass es da... Und da gibt es unterschiedliche Strategie- und Rollenspiele, wie man auch vermitteln kann, was sind die Bedürfnisse von pflegebedürftigen Personen und so weiter. Und da gab es einmal so eine Runde, wo Mitarbeiter mit und ohne Fluchthintergrund zusammengekommen sind. Und dann hat diese Workshopleiterin gesagt, so, jetzt müssen wir uns mal vorstellen, dass wenn man in ein Pflegeheim kommt, kann man nur eine begrenzte Anzahl von Dingen mitnehmen. Mhm. Weil das sind kleine Zimmer, meistens teilt man sich die mit einer anderen Person. Das ist nicht eine gesamte Wohnung, du kannst nicht den ganzen Hausrat mitnehmen und umsiedeln. Das ist kein Umzug im eigentlichen Sinne. Und jetzt versuchen sie einmal,
15 Dinge zu benennen, die sie mitnehmen würden. Und dann der nächste Schritt war, und von diesen 15 gehen wir runter 5.
Ja.
Und dann haben einige Mitarbeiter mit Fluchthintergrund in diesem Workshop gesagt, ich kenne diese Situation. Ja. Ich bin zwar nicht in ein Pflegeheim gekommen als Pflegebedürftige, ja, aber ich musste fliehen. Ja. Und ich hatte noch weniger Zeit, mir zu, ja, überlegen, was ich mitnehmen will. Aber im Grunde konnte ich auch nur 5 persönliche Dinge, neben halt, weiß nicht, Geld und Wertsachen, ja, aber halt wirklich persönliche Dinge, die ich an mir trage oder gerade noch transportieren, ja, kann. Und da, finde ich, zeigt sich, neben all der Tragik, die natürlich mitschwingt, weil das bedeutet, dass du deine 150 anderen Sachen, die du hast, zurücklassen musstest, schon auch, wie Flucht und die Fluchterfahrung eine Ressource ist tatsächlich.
Ja,
eine
stimmt.
Form der Resilienz, die leider entstanden ist, aber auch etwas, wo andere Menschen in der Aufnahmegesellschaft in einem ganz anderen Bereich daran anschließen können und anknüpfen können. Ja. Und das hat mich jetzt sehr an das erinnert, was du gesagt hast, ja, weil genau so ist es. Und das, glaube ich, kann man ganz schwer wieder abwerfen und loswerden. Dieses jederzeit, ganz rasch wahrscheinlich rennt da bei dir ein Programm runter, wo, ja, man sagt, und die, das würde ich mitnehmen und das muss ich da lassen.
Weißt du was, ich habe so ein schönes Gefühl gerade eben, weil ich habe irgendwie durch deine Worte meine Stärke realisiert, was ich durch so eine schwierige Situation bekommen habe, dass ich wirklich so sprungbereit bin und sehr flexibel. Also ich bin super flexibel geworden. Ich war schon immer so, aber jetzt noch ein Stück drüber. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, meine Geschichte. Ich bin wirklich ohne Sachen hierher gekommen. Wir hatten tatsächlich so 20, 30 Minuten Zeit, um alles zu packen. Und ich habe nichts eigentlich Normales eingepackt. Mein Gehirn war... ich weiß nicht, wie ein Gehirn des Menschen funktioniert, aber ich habe nur die schlichtesten, die hässlichsten Sachen mitgenommen und Kosmetik. Ich habe ein paar Tage vor dem Krieg eingekauft, aber ich habe nur das mitgenommen, was fast zu Ende ist. Also so ganz komisch, nichts Normales. Und bis jetzt hatten wir keine Möglichkeit, in die Wohnung zu kommen oder unsere Sachen zu bekommen. Also wir wohnen ohne nichts, was wir hatten. Alles, was jetzt bei uns ist in Wien, ist alles neu gekauft. Aber meine Frage an dich, weißt du, was ich am meisten bereue? Also ich habe das 1000 Mal überlegt, wenn ich jetzt in meine Wohnung reinkommen könnte, was würde ich mitnehmen? Ich habe da, also wir haben eine ganz neue Wohnung, 4-Zimmer-Wohnung, modern eingerichtet, so Fernseher, alle Geräte, die man so sich vorstellen kann. Super schöne Küche, die ich selber gestaltet, also mit Hilfe natürlich, aber selber gestaltet habe. Viele Klamotten, also viel Kleidung, vieles. Wir hatten ein gutes Leben. Weißt du, was ich am meisten bereue?
Ich gebe einen Tipp ab, ja, aber das leite ich ab aus anderen Gesprächen mit anderen Menschen, die flüchten mussten. Ich hätte gesagt, ein Fotoalbum.
Ja, oh, wie weißt du? Ja.
Ich bin halt Fluchtforscherin, weißt
du? Oh mein, ja, Gott, ja, das ist das, was ich am meisten, das, was mich zum Weinen bringt. Meine Eltern, sie hatten ein Geschäft, wo man früher, es gab so große Fotodruckmaschinen und sie haben immer Fotos ausgedruckt. Das war bis, also Geschäft von meinen Eltern. Und es war so eine Gewohnheit von meiner Mama, alle Fotos nicht digital, sondern so in Papier, also in normalen Form auszudrucken. Und wir hatten Hunderte, Tausende von Fotos zu Hause, die ausgedruckt sind. Und ich habe 2 Töchter und ich habe keine ersten Bilder von denen. Und das bereue ich so sehr. Und ich wünsche mir, dass ich die Möglichkeit... Ich bin ein Angsthase. Ich habe so viel Angst, nach Cherson zu gehen. Und weil die Stadt wird jeden Tag hunderte Male angegriffen. Und ich habe wirklich Angst, dass ich hinfahre und ja...
Ich glaube nicht, dass das Angst hat, das ist vernünftig.
Ja, aber Fotos, ja, du warst richtig.
Weil die Fotos sind natürlich die Erinnerungen. Ja.
Ja.
Und in dem Fall auch die Erinnerungen an dann doch irgendwie ein anderes Leben. Weil es gibt halt ein Leben vor und nach der Flucht. Und Erinnerungen auch an eine wahrscheinlich unbeschwertere Zeit, halt gewesen ist, bevor das passiert ist.
Aber ich muss sagen, ich interessiere mich auch sehr an diese Migrations irgendwie Wellen, Richtungen, wie man sich entwickelt als zugeflüchtete Person. Und ich merke das auch, dass jetzt im Moment, auch wenn ich nach Hause zurückkehre, ich bin wie ein Migrant zu Hause. Ich verstehe quasi psychische Bewegungen von der ukrainischen Gesellschaft jetzt nicht mehr so gut wie früher. Ich wohne jetzt in einem anderen, wie kann man das sagen, Konzept oder in einer anderen Berichterstattung. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben ganz andere Medien um uns herum und andere Stimmungen. Und ich habe Angst, auch wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann bin ich eine Fremde bei mir zu Hause. Also für mich, da meine Stadt stark beschossen wird, ist es sozusagen egal, wohin ich fahre, ich bin nirgendwo zu Hause. Ich bin überall eine dazugekommene Person, zugefluchtete oder wie man sagt.
Spürst du das innerlich sehr stark als so Zerrissenheit, dass du sagst, es ist nirgendwo so richtig zugehörig? Also ein Teil ist schon, aber ganz vollständig gehöre ich weder hierhin noch dorthin.
Also ich hatte Glück, dass mein Mann hier ist. Er ist ein Seemann und er war auf Dienstreise, als alles passiert ist, und er ist zu uns gekommen, also auf Urlaub, und dann fährt er immer wieder arbeiten von hier aus. Und ich habe ihm, jetzt ist er bei uns, und ich habe ihm letztens gesagt, ich vermisse das Gefühl, wenn ich in unserem Wald bin in der Ukraine und ich verstehe, dass diese Bäume, die hier sind, die sind unser. Das sind unsere Bäume. Ich kann sie anfassen, ich kann sie umarmen und die gehören uns. Ich finde alles in viele Sachen in Österreich wunderschön. Ich bin gern im Wald hier, ich bin gern in der Natur, aber wenn ich die Natur hier anschaue, es ist wunderschön, aber es ist nicht meins und es wird nie meins sein. Ich kann nicht sagen, dass es eine Zerrissenheit ist, das ist quasi so Traurigkeit, irgendwelche so tiefe Traurigkeit, aber gleichzeitig ein großer Potenzial. Man verliert jegliche Angst in sich. Man handelt schneller, man zeigt sich mehr, also ich zumindest, ich zeige mich mehr, und alles, was in mir zu Hause geschlafen hat, weil ich in so guten Bedingungen war, ich war von Liebe umhüllt, ich musste nichts machen, weil mein Mann hat gut verdient und es war so alles schön und ich musste nicht aus mir rauskommen. Und hier war ich plötzlich ohne alles und eine andere Handlung musste her, um irgendwelche Erfolge zu erzielen. Ja.
Das, was du sagst, das erinnert mich ganz stark an andere Schilderungen dieser Fluchterfahrung, aber immer nur von Frauen tatsächlich. Ja. Also es ist total spannend, weil ich habe auch vor einiger Zeit eine Studie durchgeführt unter syrischen und afghanischen Frauen, ja, die ja ganz, ganz andere Voraussetzungen hatten als du, aus einer ganz anderen Welt auch kommen teilweise. Afghanistan, glaube ich, kann man sich gar nicht als Europäerin vorstellen, wie es ist, dort aufzuwachsen. Und da haben total viele auch gesagt, gerade auch bei den syrischen Frauen, viele sind ja 2015, 16, die damals gekommen sind, aus der Mittelschicht, aus der gehobenen Mittelschicht gekommen. Da hatten viele Hausangestellte, die ihnen jeden Tag alles nach Hause geliefert haben. Sie mussten gar nicht das Haus verlassen, alles wurde für sie gemacht, wie in dieser Blase. Und waren dadurch aber auch, und das sagen sie selber von sich, nicht so selbstständig, weil sie mussten eigentlich selber nichts machen. Ja. Da gab es gar nicht so wenige, die eine gute Ausbildung hatten, studieren durften, aber dann halt geheiratet haben. Und dann war es ein Zeichen von Status und von hohem Einkommen, dass man sich's leisten kann, dass die Frau zu Hause bleibt, weil ein Einkommen reicht. Ja. Und dann kam mit einem Schlag eben die Flucht und dann war alles, wie sie nach Österreich gekommen sind, anders. Ja. Und gerade die Frauen haben das ebenso wie du auch sehr ambivalent beschrieben, weil es bedeutet, hineingeworfen zu werden in eine komplett fremde Situation, wo ich viel weniger Unterstützung habe als vorher. Diese ganze Blase, dieser Membran fällt weg, dieses Netzwerk fällt auch weg. Ja. Man muss selber alles erledigen, man ist selber für alles zuständig, aber man lernt dadurch auch,
dass man es kann. Ja. Und dass es sozusagen auch eine Möglichkeit ist, ja, die man plötzlich wahrnimmt. Ja. Und das war unglaublich ambivalent, weil natürlich dieser Lernprozess als solches ist für viele sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Ich glaube, ja, das trifft auf eine Frau aus Afghanistan noch einmal stärker zu als auf dich natürlich. Aber da haben viele gesagt, das war schmerzhaft, das war wie ins kalte Wasser geworfen zu werden, aber ich habe dadurch schon eine Form der Eigenständigkeit und Selbstständigkeit erlebt, erfahren, die ich davor nie erleben hätte, ja, können, weil ich es nicht gebraucht habe.
Ja, genau so ist das. Genau so ist das bei mir. Und ich sehe in meinem Mann, dass er das anders wahrnimmt. Ja, er hat starke Depressionen. Er hat schon depressive Stimmungen, die... Ich sehe das auch so, dass Frauen und Männer die gleiche Situation anders empfinden.
Weil auch natürlich bei den Männern der Statusverlust, nicht? Also ja, vorher war man, auf Englisch sagt man Male Breadwinner, ja, nicht? Also der, der halt fürs Familieneinkommen zuständig war, der rausgegangen ist in die Welt und das Geld heimgebracht hat, der die Familie ernährt hat. Das fällt dann manchmal weg. Ja. Man kann sehr, sehr selten genau an dieses Niveau des Jobs anschließen wie im Herkunftsland. Und die Flucht selber, das ist halt auch eine Belastung für manche Familien, für manche Ehen. Also du hast ganz am Anfang gesagt, diese Scheidungen, ja. Also das ist ja natürlich, wenn der Mann im Krieg ist, sowieso. Aber ich kenne es eben auch aus anderen Konstellationen, wo die ganze Familie geflüchtet ist nach Österreich, wo dann aber die Erfahrung im Krieg, die Erfahrung auf der Flucht, die Erfahrung dieses schwierigen Ankommens, ja, dieser, ja, elendslange Prozess, dass so einen Druck zum Schluss schon ausgeübt hat auf diese Ehe, dass die daran zerbrochen ist.
Ja, 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 ich sehe das auch. Ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis. Und ich kann nicht sagen, dass wir jetzt eine einfache Zeit in unserer Ehe haben. Das ist, also ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Aber das ist eine harte Zeit. Die härteste, die wir hatten in unseren 10 Jahren zusammen. Aber ich versuche meinen Kindern zu vermitteln, dass egal wo du bist du, dich, also du selbst, und wenn du das möchtest, kannst du alles schaffen. Es gibt wirklich auf der Welt momentan nichts, was so unmöglich ist. Zum Beispiel, meine Tochter möchte gerne in Japan studieren. Und ich sage ihr immer, sie ist 9, und ich sage ihr immer, egal, wo du studieren möchtest, wenn du das möchtest, das kannst du immer schaffen. Und ich glaube wirklich fest daran. Und die Flucht hat mir das gezeigt. Ja.
Ich habe jetzt schon mehrfach die Erfahrungen von anderen Geflüchteten in Österreich auch angesprochen, weil ich selber mit dem Blick einer Nicht-Betroffenen und dem Blick sozusagen aus der Theorie und der Wissenschaft komme, weil ich da zahlreiche Parallelen einfach sehe, ja, in der Wahrnehmung. Es ist aber schon so, dass natürlich gerade jetzt im deutschsprachigen Raum ganz stark getrennt wurde und wird zwischen ukrainischen Vertriebenen auf, ja, der einen Seite und zum Beispiel syrischen, afghanischen Geflüchteten auf der anderen Seite, ja, die auch ja rechtlich ganz andere Grundvoraussetzungen vorfinden, die aus meiner Sicht nicht unbedingt in allen Punkten besser enden für die ukrainischen Vertriebenen. Also es ist natürlich schon, finde ich, jetzt mit diesem Status des temporären Schutzes zeigt sich, dass ein Asyltitel mitunter besser wäre, weil man da vollständigen internationalen Schutz, langanhaltenden, dauerhaften Schutz erhält und man vor allem auch nicht von dieser Zuverdienstgrenze in der Grundversorgung betroffen ist, weil in dem Moment, wo du Asyl hast, bist du einem österreichischen Staatsbürger gleichgestellt und erhältst zum Beispiel die Mindestsicherung, mhm, wenn du nicht erwerbstätig bist. Das alles haben Ukrainerinnen nicht. Ja? Also das, glaube ich, muss man auch sehen, die ganze Komplexität. Aber was ich in dieser einen Studie, die wir unter ukrainischen Vertriebenen durchgeführt haben, wahrgenommen habe, ist, dass diese Abgrenzung zu anderen Flüchtlingsgruppen manchmal auch sehr stark von den Ukrainerinnen selbst kommt. Also mir hat eine mal gesagt im Rahmen dieser Befragung, you know, we are not refugees because we were forced to flee. Also wir sind keine Flüchtlinge, wir wurden gezwungen zu fliehen. Und ich habe dann, couldn't help myself, und habe dann gesagt, ja eh, also so wie Flüchtlinge halt auch. Und da war aber ganz wichtig, das zu trennen für sie. Ich habe aber auch andere getroffen, für die es ganz wichtig ist, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Wie nimmst du, wahrscheinlich kann man es pauschal nicht sagen, aber wie nimmst du da die Stimmung wahr innerhalb der ukrainischen Community? Auch sozusagen diese Frage von Flucht, Flüchtling, die Wortwahl, die so wichtig ist, aber auch die, die Möglichkeiten, die man als Ukrainerin hat oder eben nicht hat aufgrund des temporären Schutzes?
Wie interessant du heute diese Themen ansprichst, also Migrationsforscherin eben, das ist alles, was bei uns wirklich akut ist, wirklich, also im Ernst. Wir sind sehr gut, fast alle Ukrainer sind sehr gut vernetzt im Internet. Wir haben so Telegram-Gruppen und so. Und momentan ist es ein wichtiges Thema, dass unser Schutz Asyl auch gleichgestellt wird, damit unsere, wie kann man das nennen, Vertriebenengruppe Asyl gleichgestellt wird. Ich bin da einer nicht populären Meinung. Ich fühle mich gut so, wie es jetzt ist. Ich finde es gut, dass ich eine Möglichkeit habe zu arbeiten, aber ich denke mal, das ist nur wegen der Sprache so. Weil ich ein bestimmtes Sprachniveau habe und habe die Möglichkeit, direkt arbeiten anfangen zu können. Die Mehrheit der Ukrainer, die keine Sprache beherrschen, sie sind sehr stark dafür, dass man jetzt auch für die Ukrainer und Ukrainerinnen Asyl möglich macht, weil diese Sozialhilfe, die Ukrainer jetzt bekommen, das ist leider viel zu wenig für die Menschen, die keine Sprache beherrschen, um arbeiten zu gehen. Das ist natürlich klar.
Das ist die Grundversorgung.
Grundversorgung heißt es ja. Mhm. Und dann natürlich wünschen sie sich eine Mindestsicherung. Nur aus dem Grund, weil sie mehr Zeit brauchen, um Deutsch zu lernen und dann später qualifizierter arbeiten zu gehen. Ja. Und genau wie du sagst, diese Unterscheidung zwischen den Begriffen, das habe ich auch am Anfang immer gesagt. Ich bin kein Flüchtling, ich wurde von meinem Zuhause weggeschmissen, ich hatte nie vor, auszuwandern. Ich muss sagen, das Leben hat mir gezeigt, es ist egal, wer du bist, ob du Flüchtling oder Vertriebene Person heißt, ist es eigentlich im Grunde ganz egal. Alle Menschen sollten zu Hause verlassen und müssen sich hier anpassen. Und in der letzten Zeit, ich glaube, in diesem Monat habe ich ein neues Gefühl für mich entdeckt. Das ist so diese Dankbarkeit. Früher, weil ich eben von zu Hause so plötzlich weggeschmissen worden bin, konnte ich so schwierig Hilfe in Österreich annehmen. Ich war so wie ein kleiner Igel. Weißt du, ich habe immer gesagt, ja, danke, aber ich bin Ukrainerin, ich komme bald nach Hause. Ja, super, aber ich wollte das alles nicht. Wien ist wunderbar, aber es ist nicht mein Wunsch. Jetzt spüre ich große Dankbarkeit für die Möglichkeit, dass wir hier sind. Ich bin so dankbar, dass ich wirklich arbeiten darf und dass ich dadurch nicht auf Sozialhilfe angewiesen bin, dass ich ein aktiver Mitglied der Gesellschaft bin, dass meine Kinder dieses Vorbild sehen, dass Mama so, ich bin glücklich bei der Arbeit, ich mag total gerne, was ich mache, dass Mama total glücklich bei der Arbeit ist und dass ich wirklich, wenn ich in die Schule von den Kindern gehe, ich kann sagen, ich bin arbeitstätig. Das gibt mir so ein gutes Gefühl. Wie soll ich das nennen? Als ob ich wirklich mein Leben lebe und nicht abwarte. Und ich finde das viel zu schade, dass ich habe in meiner Jugend diese Zeit investiert in die deutsche Sprache. Ich habe nie gewusst, dass es irgendwie noch für mich so eine große Rolle spielen wird. Und ich finde das so schade, dass die Menschen, die später hierher gekommen, also die jetzt hierher gekommen sind und keine deutsche Sprache konnten, man braucht wirklich vor allem in diesem Zustand mindestens 1-2 Jahre Zeit, um die Sprache so zu beherrschen, um die nutzen zu können, um sich wohler zu fühlen als Teil der Gesellschaft. Das trägt natürlich bei den ganzen Integrationsprozessen.
Also vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Wunsch jetzt für die kommende Zeit, den Menschen auch die Zeit zu geben, Zeit zuzustehen.
Und nicht zu unterstützen. Unterschätzen. Erwachsene lernen anders. Ich weiß, was ich meine, weil ich wirklich so Fachperson für Sprache bin. Die Kinder machen das anders. Die nehmen die Sprache ganz anders wahr. Die sind nicht so kritisch zu sich selbst. Die kämpfen mit anderen psychischen Belastungen. Die Erwachsenen, sie sind so geschlossen. Das Gehirn nimmt neue Informationen nicht wahr. Das ist nicht, dass sie das nicht können. Es ist einfach viel zu viel Belastung, nehme ich an. Und wenn man auch diese Sicherheit nicht fühlt, dass man hier zum Beispiel später bleiben darf, dann denkt man sich, okay, wofür soll ich das jetzt machen? Ich versuche das, soweit ich kann, zu vermitteln, dass auch wenn man zurück nach Hause geht, auch wenn man nur für 1-2 Jahre hier ist, muss man die Sprache trotzdem lernen. Ich verspreche jedem, der bei mir die Sprache lernt, dass wenn man die Sprache beherrscht, hat man ein anderes Selbstwertgefühl in der Gesellschaft, wo man jetzt ist.
Und mit jeder neuen Sprache sieht man die Welt auch ein bisschen anders, weil man
auf
es in der Sprache
Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, das meine ich auch. Das sage ich auch immer. Dann versteht er ein bisschen die Reaktionen von den Menschen in Österreich. Und ich habe deutsche Sprache in Deutschland gelernt. Ich musste hier ein paar neue Sachen für mich auch sprachlich gesehen lernen. Und in diesen Sachen habe ich Österreicher ein Stück weiter verstanden. 100%ig. Ja. Und ich stelle mir, wenn alle diese Menschen dann zurück in die Ukraine kehren, dann machen wir unsere Gesellschaft, falls es der Fall ist oder sein wird, noch besser. Es schadet ja nie.
Das stimmt total und das kann ich jetzt nur bestätigen, auch aus der Fluchtforschung kommend, dass nämlich, wenn Geflüchtete zurückgehen in ihr Herkunftsland wieder, weil zum Beispiel der Krieg dann befriedet wurde, dass sie dann nicht nur vielleicht finanzielle Transferleistungen mitnehmen oder zurückschicken, sondern auch sowas wie Werte, demokratische Grundprinzipien, Erfahrungen, die alle dazu beitragen können, das Land auf unterschiedlicher Ebene aufzubauen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch sehr schön, so ein fast immaterieller Rucksack, den man hat, den man mitträgt und wo man dann sagt, das sind Dinge, die ich einbringe, die ich gelernt habe, vielleicht auch nur durch die Negativschablone gelernt habe. Nicht, ich habe gesehen, wie es nicht sein soll, kann ja auch sein.
Ja, natürlich.
Aber es ist auch eine Erfahrung, die man mitbringt.
Ja, in meiner Familie spielen wir manchmal so ein Spiel. Wenn du jetzt in die Ukraine kommen solltest, welche Sachen würdest du, also welche Abläufe würdest du aus Österreich in der Ukraine gerne sehen? Das haben wir auch mal besprochen. Also ich finde das total gut, wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel hier funktionieren. Ich schätze sehr, dass meine Kinder in die Schule fahren können. Das muss man auch sagen, manchmal vergisst man alles, was in der Ukraine passiert ist und man macht so ein ideales Bild von zu Hause, weil man das Zuhause vermisst und man vergisst Schwierigkeiten, die man da hatte. Zum Beispiel zu Hause konnte ich das nie vorstellen, dass meine Tochter alleine in die Schule fährt, weil das so gefährlich ist. Wir haben Straßenhunde. Ich hatte zum Beispiel, ich konnte zu Hause nicht joggen, weil ich Angst hatte, dass irgendein Straßenhund mich beißt. Oder meine Kinder konnten nicht allein ins Geschäft oder in die Schule gehen, weil ich auch immer Angst hatte, dass Straßenverkehr ist ein bisschen wilder, ist nicht so geregelt. Und ich versuche jetzt, natürlich nicht ohne Hilfe von Psychologen und meinen Psychotherapeuten, aber ich versuche jetzt diese super guten Sachen hier mich zu akzentieren, dass das es hier möglich ist.
Mhm. Und dass vor allem durch die Menschen einfach, die Erfahrungen machen, kommt dann halt auch diese Transformation. Und ich glaube in beide Seiten, weil ich glaube, es ist schon umgekehrt auch, das nehme halt ich natürlich wahr als Österreicherin, dass du auch Ukrainerinnen, die gekommen sind, auch hier vielleicht im kleineren Umfang Dinge auch angestoßen werden. Also was mir so präsent ist, ist, dass ziemlich zu Beginn der Fluchtbewegung hat eine Ukrainerin zu mir gesagt, in der Ukraine, da haben die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kiew zum Beispiel schon bis 19 Uhr offen, hat sie gesagt. Und das war für alle Österreicherinnen, mit denen ich gesprochen habe, unvorstellbar, bis 19 Uhr. Ja. Ja. Oder ein anderes Beispiel habe ich erst unmittelbar erfahren. Ja. Ich habe eingangs gesagt, ich habe an einer Online-Konferenz an der Uni Saporischschja teilgenommen. Und es ist für mich unvorstellbar, wie ein Land, das sich im Krieg befindet, ein Ort, der unmittelbar von russischen Raketenangriff betroffen ist, eine perfekt funktionierende Online-Konferenz organisieren kann, wo jede, traue ich mir sagen, österreichische Uni in Friedenszeiten daran scheitert, dass dieser Zoom-Zugang funktioniert. Ja. Also das sind schon Dinge, glaube ich, wo man sich gegenseitig ein bisschen was abschauen kann.
Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch gut. Oder unser
Essen.
Oh ja,
das ukrainische Essen.
Also ich kenne viele, nicht viele, aber einige ukrainische Cafés, die hier in Wien jetzt funktionieren, kann ich dir total empfehlen. Und Freunde von mir aus meiner Heimatstadt haben einen Beauty-Salon hier aufgemacht. Ist top. Also wirklich, kann ich jedem empfehlen. Und ich war ein paar Mal dort, weil das gute Bekannte von mir sind, aus meiner Stadt eben. Und sie haben so große Fenster und man sieht, wie die Österreicher, wenn sie vorbeilaufen, vorbeigehen, wie sie reinschauen. Sie kommen rein, sie stellen Fragen. Und was ist das? Und was machen sie hier? Und ich bin sehr stolz, dass wir zeigen so hohe Standards von zum Beispiel Beauty-Sphäre, Beauty-Branche oder Gastronomie.
Kann ich auch bestätigen, ist hier noch eine lustige Anekdote zum Schluss. Ganz, eigentlich nicht lustig, aber es zeigt, wie diese Momente, wo es menschelt, würde man sagen, so wichtig sind. In den allerersten Tagen nach Beginn der russischen Aggression, da bin ich in irgendeiner TV-Maske gesessen, also bin geschminkt worden und im Hintergrund läuft halt im Fernsehen diese schrecklichen Bilder, da war gerade der Kiew-Zentrum der Angriffe und die Visagistin, die mich geschminkt hat, hat gesagt, jetzt kommen die ganzen Ukrainerinnen, das sind die besten Visagistinnen der Welt.
Ich hat sich ein bisschen gefürchtet vor der Konkurrenz.
Aber, also meine beste Freundin ist Visagistin beim TV in der Ukraine. Sie hat in Los Angeles das gelernt und sie war ein Jahr lang, glaube ich, war sie in Deutschland und dann ist sie zurückgekommen in die Ukraine nach Kiew, weil sie meinte, ja, ihre Branche, sie boomt in der Ukraine und sie hat keine Arbeit und sie lebt für ihre Arbeit. Sie ist so wirklich total in diesem Beruf und sie ist zurückgekommen in die Ukraine.
Hi, das sind sehr schöne Aussichten, würde ich sagen, die wir da haben. Ich finde es schön, dass wir trotz der ganzen Schwere und Tragik, die diese Zeiten zurzeit einfach mit sich bringen, es ist ja nicht nur Ukraine, sondern viele andere Kriegsschauplätze weltweit, dass schon wichtig ist, einerseits diese Momente des Menschlichen zu bewahren, diese auch Anekdoten zu bewahren, auch den Humor zu bewahren, trotz allem. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Also wenn der einem abhanden kommt, dann wird es ganz, ganz schwer. Und ich freue mich vor allem, dass ich dich von Anfang an so ein bisschen begleiten durfte, dass sich unsere Wege immer wieder gekreuzt haben, seitdem du jetzt, ich würde sagen, fürs erste Mal fix nach Österreich gekommen bist. Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird, aber es hat mich jetzt schon hoffnungsfroh gestimmt, dass du weiterhin mit so viel Zuversicht in diese Zukunft blickst, weil das ist einfach sehr, sehr wertvoll und ich wünsche dir, dass dir das nie verloren geht.
Dankeschön. Es wird oft mir uns vorgeworfen, dass wir ein schönes Leben weiterführen, aber ich habe in diesem Krieg das Wertvollste verloren, das ist mein Papa. Und er ist ein Soldat und ich werde alles tun, damit wir jetzt weiter und ich und meine Kinder und meine Familie ein glückliches Leben führen. Weil wofür ist das denn alles, wenn wir kein glückliches Leben weiterführen dürfen? Deswegen bewahren wir Humor und werden das weiter tun und hart arbeiten, damit wir auch gute Zukunft haben und damit man sieht, dass wir ein wertvoller Teil diese Gesellschaft, egal für wie lange, sind.
Ja. Ich glaube, das bist du schon längst, liebe Alisa.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Zeit. Dziakuju, sage ich von Herzen. Vielen Dank.
Будь ласка. Була дуже рада. Дякую.
Alles Gute für deine Zeit, ob das in Österreich ist, in der Ukraine ist, wo auch immer. Ich kann nur für meinen Teil sagen, ich bin sehr froh und dankbar, dass du hier auch ein Teil der Gesellschaft geworden bist. Und ich freue mich, wenn alle, die uns jetzt zugehört haben bei diesem sehr offenen, sehr ehrlichen Gespräch, vielen Dank dafür, liebe Alisa, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.